geradezu musterintegrationswillige Leute gewesen sein sollen, sich zumindest so gegeben haben. Kann es auch sein, dass diese Bemühungen dazu geführt haben, dass sich sozusagen ein Deradikalisierungsprozess bei Ihnen eingestellt hat? Das müssen wir jetzt nicht heute hier erörtern, sondern im PKG, ob es da Hinweise dafür gibt, das wäre für mich auch sehr interessant zu hören.
Wir erörtern das gerne im PKG. Nur ganz allgemein möchte ich dazu sagen, es ist natürlich, wenn man sich vorstellt, dass es sich bei diesen dreien um eingeschleuste Terroristen gehandelt hat, dann wäre es natürlich aus Sicht der Terrororganisation auch sinnvoll, sich unverdächtig im Operativgebiet zu verhandeln, sodass ich nicht ein besonderes Augenmerk auf mich richte. Aber wir können das gerne nochmal im PKG vertiefen.
Gibt es weitere Wortmeldungen, Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für den heutigen Bericht. Und wir können jetzt tatsächlich ursprünglich Tagesordnungspunkt 8 aufrufen, um weiter miteinander zu beraten. Tagesordnungspunkt 8 ist der Bericht des Ministers für Inneres und Bundesangelegenheiten zu Reaktionszeiten. Nee, das ist noch was anderes, ist mein Alter. Bericht zur aktuellen Diskussion um die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein. Mündlicher Bericht des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten. Und B, Berichtsantrag Distanz. Unterschreitungen zwischen Ausbildungspersonal und Auszubildenden, Antrag der Fraktion der Piraten, Umdruck 1865-33. Wird das Wort zur Begründung gewünscht? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich Ihnen, Herr Innenminister, sofort das Wort für den Bericht geben.
Ja, Frau Vorsitzende, ganz herzlichen Dank. Lassen Sie mich zunächst einige einleitende und allgemeine Bemerkungen machen. Wir alle wissen, dass die Landespolizei im Moment sehr stark im Fokus der öffentlichen Debatte steht. Eine Debatte, wie wir sie seit langem nicht erlebt haben. Und das gilt in der Tat vorrangig für die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung in Eutin. Leider ist die Berichterstattung insgesamt nicht so, wie ich sie mir wünsche, nämlich das über das, was wir in der Tat heute und gestern ja erlebt haben, nämlich die an vielen Stellen gute und besonders herausragende Arbeit der Polizei und berichtet wird, sind vielmehr Berichte von Fehlverhalten Einzelner, die ohne Frage bedauerlich, die auch nicht akzeptabel sind und die auch entsprechend verfolgt und bearbeitet werden müssen. Ich nehme allerdings im Moment eine öffentliche Diskussion wahr, in der versucht wird, diese Einzelfälle zu tiefgreifenden Strukturproblemen und Organisationsversagen zu skandalisieren. Eine Diskussion, die durchaus ja zum Teil auch aus dem politischen Raum befeuert wird und entsprechend versucht wird, die Führung der Landespolizei oder eben auch die politische Führung, mich und meine Staatssekretärin, zu diskreditieren. Insbesondere aber eine Diskussion, die aus meiner Sicht die große Gefahr in sich birgt, dass das Vertrauen unserer Bürgerinnen und Bürger in unsere Landespolizei entsprechend untergraben wird, dass irgendwo so ein Gefühl entsteht, es sei etwas faul innerhalb unserer Polizei, es würde irgendetwas nicht stimmen. Und natürlich kommen dann verstärkende Hinweise auch durch Berufsvertretungen hinzu mit pauschalen Hinweisen, wie ich darf einmal zitieren, es gäbe ein Klima von Misstrauen, Verunsicherung und Unzufriedenheit oder es gäbe insgesamt ein düsteres Bild von der Stimmung in unserer Landespolizei. Ich ganz persönlich kann nichts dergleichen wahrnehmen, höre auch nichts dergleichen an in der Breite, wie es hier dargestellt ist. Und auch die Führung unserer Landespolizei ist über diese Berichte, über diese Vorhaltung mehr als irritiert. Und das lassen Sie mich einmal sagen, ich bin sehr, sehr viel unterwegs, natürlich in Kontakten mit den gewerkschaftlichen Vertretern, mit den Personalvertretungen, natürlich auch mit der Polizeiführung, aber insbesondere auch mit meinem ganz persönlichen, ja, eigentlich schon verlangen, dann auch immer wieder Kontakte zur Basis zu haben. Ich habe das schon mehrfach berichtet, dass ich regelmäßig Nachtdienste an verschiedenen Orten mitmache, einfach mal für 8 oder 10 Stunden mit ins Auto steige. Und auch da, an der Stelle, höre ich eigentlich durchgehend Unverständnis über diese Vorwürfe und diese Behauptungen. Ich nehme viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahr, ob jung oder alt, Mann oder Frau, ob nun gerade ausgebildet oder seit 30 Jahren im Polizeidienst, die genau das machen, was ich mir wünsche, die ihren Beruf gut ausüben, aber insbesondere auch in ihrer Berufsausübung durchaus eine konstruktiv-kritische Haltung gegenüber ihrer Führung behalten, diese kritischen Hinweise, die Fragen, zu denen ich Sie geradezu ermuntere, auch trauen, sich zu sagen, zu äußern, dass wir eigentlich, so ist meine Wahrnehmung, eine Struktur, eine Kultur in unserer Landespolizei haben, die wir uns alle wünschen. Eine aufgeschlossene, eine zugewandte, eine selbstkritische, eine gut ausgebildete. Und Ich glaube, wir täten alle gemeinsam gut daran, wenn wir irgendwie einen Weg dahin schafften, dass genau das, was unsere Polizei ist, nämlich genauso, wie ich sie gerade beschrieben habe, auch das Bild in der Öffentlichkeit bleibt, dass da nicht an der Stelle durch, und ich will es nochmal sagen, durch Sachverhalte, die im Einzelnen zu bearbeiten sind, die im Einzelnen auch nicht akzeptabel sind, aber dass da nicht eine ganze Berufsorganisation wie unsere Landespolizei hier in Misskredit gerät. Das haben die Kollegen nicht verdient, das ist ungerecht und das ist auch in Bezug auf die gute Arbeit einfach nicht zu akzeptieren. Und ich will das an dieser Stelle hier auch einmal quasi öffentlich sagen. Ich habe volles Vertrauen zur Leistungsfähigkeit unserer Landespolizei und ich werde alles dazu tun, dass eben gerade dies nicht gelingt, dieses Vertrauen in Frage zu stellen. Und ich bin mir ganz sicher, dass es eigentlich auch ein gemeinsames Anliegen hier aus dem parlamentarischen Raum sein muss, dass wir genau das auch nicht dann auch dem Vorschub leisten. Was wir genauso dringend brauchen, auch da sind wir uns einig, auch wenn man vielleicht in Wahlkampfzeiten noch über Zahlen diskutieren mag, ist die Frage, dass unsere Polizei stärker werden muss, dass wir Zuwachs an Polizistinnen und Polizisten brauchen. Das sind die Dinge, die wir jetzt gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Wir haben uns verständigt mit unserer Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung, mit der Fachhochschule in Altenholz, dass wir die maximalen Ausbildungskapazitäten dort abbilden wollen. Sie wissen, dass wir in diesem Jahr 450 junge Frauen und Männer eingestellt haben, dass wir das in den nächsten Jahren fortsetzen wollen. Und da können wir natürlich nachher im Wahlkampf drüber streiten, ob am Ende eine Zahl von 500, von 1200 oder von 2500 oder was immer steht. Wir alle wissen, dass wir das in den nächsten Jahren, was wir begonnen haben, auch entsprechend fortsetzen müssen, weil wir einfach nicht nur viele, sondern wir brauchen am Ende auch gut ausgebildete Polizisten brauchen. Und da schließt sich dann der Bogen hin, auch wieder zur Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung. Für mich ist wichtig, dass wir diese Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung bei all den Dingen, die sich dort ereignet haben, über die wir gleich im Einzelnen noch sprechen, tatsächlich aber auch als die Stelle ansehen, die eben die Wiege unserer Landespolizei ist, wo die jungen Kolleginnen und Kollegen alle ausgebildet werden, sei es im mittleren Dienst oder im gehobenen Dienst, in den Berufspraktika. Oder aber, und das ist ja jetzt fast nochmal auch noch mal genauso wichtig, auch im Bereich der Fortbildung, wo wir besondere Anspannungen, besondere Lagen haben, eben diese Kontakte nach Eutin eigentlich ein dauerhaftes Lernen und Lehren und Fortbilden an der Stelle bedeuten, dass wir dann auch dort wieder zu einer Ruhe kommen. Ich denke, die Vereidigungsfeier, die wir am kommenden Sonntag haben, ist eine gute Gelegenheit, wo wir vielleicht alle, die dann dort da sind, gemeinsam auch dokumentieren können, dass wir genau daran ein Interesse haben, dass wir, wie gesagt, nochmal gesagt, unaufgefordert, und so können wir es auch an den einzelnen Sachverhalten belegen, uns der Dinge annehmen, die nicht in Ordnung sind, aber eben nicht dazu kommen, dass wir das alles mit einem Generalverriss belegen. Ich habe sehr früh in Auftrag gegeben gegenüber dem Herrn Landespolizeidirektor Höst, dass wir uns in der Tat die Strukturen in Eutin noch einmal ansehen, dass wir uns die Verfahren ansehen, dass wir uns die Strukturen ansehen, die Ausbildung, die Betreuung, die Unterbringung. Und wir haben auch dazu entsprechend die Behördenleitung neu aufgestellt. Denn genauso wichtig ist, dass wir eben in der Tat uns nicht nur hier in diesem Raum darüber unterhalten, sondern dass wir uns auch vor Ort die Dinge ansehen und da, wo Mängel sind, diese prüfen, diese beheben und wo Verbesserungen nötig sind, diese auch entsprechend umgesetzt werden. Diese Konzepte werden derzeit erarbeitet. Ich gehe davon aus, dass uns dann diese Informationen dann auch im Herbst, im Oktober vorliegen werden, so dass wir tatsächlich auch dazu kommen werden, dann diese Dinge relativ schnell auch umzusetzen. Das soll aber bei weitem nicht bedeuten und das soll auch bitte nicht als Signal verstanden werden, dass das, was dort in Eutin geleistet worden wäre, bisher alles schlecht gewesen ist. Ganz im Gegenteil. Auch das ist eine meiner wesentlichen Erkenntnisse, wenn ich da irgendwo nachts im Auto sitze oder tagsüber Dienststellen ganz regulär besuche. Die jungen Kolleginnen und Kollegen, die dort aus Eutin, die aus Altenholz kommen, die sind gut ausgebildet, die sind hochmotiviert. Die gucken auch alle ziemlich irritiert auf diese Diskussion, die wir medial hier gerade an der Stelle führen und sagen, das kann doch an sich nicht sein, dass wir in der Tat dazu kommen, aus kleinen Dingen, die, wie gesagt, nochmal deutlich gesagt nicht sein dürfen, aber dazu kommen, dass ein ganzer Lehrgang, eine ganze Jahrgangsfolge jetzt irgendwie in ein schlechtes Licht gerückt wird. Wir brauchen hochmotivierte und gut ausgebildete Nachwuchskräfte und das hat unsere Landespolizei in Eutin über Jahre, über Jahrzehnte geschaffen und daran gilt es dann entsprechend festzuhalten, dass wir eben unverändert, hochprofessionell, verlässlich und als Garant für einen funktionierenden Rechtsstaat dann dort eben auch auftreten können. Dass die Herausforderungen immer weiter ansteigen, auch das ist deutlich geworden, nicht zuletzt auch durch den Sachverhalt, den wir jetzt hier gerade eben behandelt haben, dass wir noch mehr Kraft, dass wir noch mehr Know-how, dass wir gegebenenfalls auch mehr Technik und Ausstattung brauchen. Das ist gar keine Frage, über diese Dinge reden wir, dass wir die Menschen, die jetzt täglich ihre Haut dann auch für uns hinhalten, manchmal ja im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir die bestmöglich schützen müssen. Auch darüber haben wir hier, glaube ich, ein großes Einvernehmen, dass diese Dinge nicht hinnehmbar sind, wie wir sie jetzt gerade in den letzten Wochen nochmal sehr extrem in Lübeck und auch in Kiel erlebt haben, dass junge Kolleginnen und Kollegen, auch erfahrene Kollegen, Opfer von Gewalttaten, von Gewaltexzessen, muss man ja schon nahezu sagen, geworden sind. Ich hatte auch da vielleicht einen Zufall, aber das Glück, dass ich 2 oder 3 Tage, nachdem der Kollege in Garden schwer verletzt worden war, in seiner selbigen Schicht dann einen Nachtdienst gemacht habe, habe mich sehr intensiv und sehr lange mit den Kolleginnen und Kollegen über die Abläufe unterhalten können. Da ist in der Tat viel zu tun. Da ist natürlich sich erster Linie auch um den Kollegen zu kümmern. Das passiert natürlich auch, der ist gut und schnell behandelt worden. Aber es geht natürlich auch darum, wie wir insgesamt darauf reagieren. Und Sie wissen, dass ich zunächst gegenüber gesetzlichen Verschärfungen eher zurückhaltend gewesen bin, was insbesondere den Widerstand gegen Polizeibeamte angeht. Ich habe für mich aus diesen Erlebnissen, die es in Kiel gab, die ich sehr, sehr nahe dann auch erlebt habe, aus den Erlebnissen, aus den Erfahrungen in Lübeck, in der Tat die Schlussfolgerung gezogen, dass wir schon auch wahrscheinlich die ganze Klaviatur brauchen, um dieses Thema weiter zu diskutieren, dass wir uns schon auch ansehen müssen, nicht nur, dass wir die Notärzte sind. Also von daher schauen wir mal, was diese Dinge dann in der weiteren Diskussion bringen. Es gibt mittlerweile in der Innenministerkonferenz, auch in der Justizministerkonferenz, den Auftrag aus den verschiedenen Vorschlägen, die es aus dem Saarland, die es aus Hessen gibt, einen vernünftigen Vorschlag zu machen. Ich bin der Erwartung, dass der Bundesjustizminister uns das dann irgendwann auch entsprechend vorlegen wird, sodass wir dann auch gucken müssen, wie wir da weiterkommen. Nochmal gesagt, mir ist völlig bewusst, dass die Gesetzesverschärfung allein eigentlich auch nicht das geeignete Mittel ist, um in den eigentlichen Ursprung hineinzukommen, nämlich die zurückgehende Akzeptanz, den zurückgehenden Respekt. Das ist etwas, was wir an anderer Stelle, aber alle gemeinsam, glaube ich, da sind wir alle, die hier am Tisch sitzen, gefordert, in unsere Gesellschaft hinein diese Diskussion zu führen, eine gesellschaftliche Debatte über mehr Respekt. Da möchte ich Sie auch ausdrücklich motivieren, mich da auf dem Weg zu begleiten, irgendwo den Einstieg auch zu finden. Denn nicht nur wir, sondern jeder Einzelne muss sich ja an sich fragen, wie glauben wir eigentlich, soll unsere Polizei ausgestattet sein, wie soll sie aufgestellt sein, wie wünschen wir uns unsere Polizei, und ich will das hier an dieser Stelle deutlich sagen, ich wünsche mir unsere Polizei weiter als zugewandte, als bürgerorientierte Polizei, nicht als irgendwie eine ferne und irgendwie nicht oder kaum oder wenig respektierte Einheit. So viel vielleicht einmal ganz abstrakt vorweg. Ich will auch einmal deutlich sagen, dass wir bei all dem, was wir hier schon gemacht haben, was wir auch im Personellen, was wir in Bereichen von Betreuung und Ausgleich und Ausstattung gemacht haben, glaube ich, gemeinsam einen ganz guten Weg beschritten haben. Herr Harms hat es vorhin schon angesprochen, was wir auch an Vorhaben in dieser Koalition, in dieser Periode auf den Weg gebracht haben. Ich kann das jedenfalls insoweit ganz gut beurteilen, als ich einen regelmäßigen Austausch mit meinen Länderkollegen habe, gerade jetzt in der vergangenen Woche wieder mit meinen norddeutschen Länderkollegen, die dann doch schon manchmal mit staunenden Blicken hier in den Norden gucken und sich dann auch eigentlich dann fragen in der Tat und das auch im positiven Sinne fragen, wie dann diese Dinge hier umgesetzt werden können, weil das regelmäßig natürlich auch mit dem finanziellen Aufwand verbunden ist. Ich bin mir also sicher, das lassen Sie mich abschließend sagen in dieser einleitenden Ausführung, dass wir insgesamt auf einem guten Weg sind, dass wir unsere Polizei bislang gut aufgestellt haben, dass wir aber insbesondere auch sehen müssen, dass wir das auch für die Zukunft tun. Diese Diskussionen werden wir dann auch miteinander führen. Ganz konkret auf die Sachverhalte, die wir in Eutin haben. Ich bin jetzt nicht so ganz sicher, inwieweit wir Ihnen jetzt nochmal einen vertieften Einblick geben sollen. Wir haben das ja schriftlich einmal als Bericht insgesamt in Langfassung vorgelegt, was die Sexismus- und Rassismusvorwürfe an der PDAFB angehen, was insbesondere auch die fehlerhaften Umsetzungen im Einstellungsverfahren angehen. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass wir 453 Kolleginnen und Kollegen dann eingestellt haben, knapp 450 an diesem Sonntag vereidigen werden. Das liegt Ihnen schriftlich vor. Ich, wie gesagt, bin nicht sicher, ob wir dazu hier noch weiter ausführen sollen. Würde ansonsten eigentlich auf den schriftlichen Bericht verweisen und würde auf 2 andere Sachverhalte aber dann eingehen wollen, die dann bisher, also im Grunde noch nicht dann im Frühjahr oder im Sommer schon mal beraten worden sind hier im Innen- und Rechtsausschuss, sondern dann hier erstmal zur Berichterstattung anstünden, wenn Sie einverstanden sind, Frau Vorsitzende. Dann will ich eingehen auf das Fehlverhalten, und das hat dann auch mit der Frage zu tun, die wir dann unter 8b zu beurteilen und darzustellen haben, das Fehlverhalten eines 44-jährigen Ausbilders in der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung. Das ist der Sachverhalt, der aktuell im Fokus steht. Dieser hat sich im Februar 2015 anlässlich eines Festes in Eutin im alkoholisierten Zustand distanzlos gegenüber 2 weiblichen Ausbildungsangehörigen verhalten. Die Vorwürfe, Berührung am Rücken einer 24-Jährigen sowie so unsere Feststellung, zweimalige Streichen über den Rücken und ein Kuss auf die Wange einer 17-jährigen Auszubildenden gegen ihren Willen, wurden in einem Disziplinarverfahren aufgearbeitet. In diesem Zusammenhang gehe ich nur deshalb so detailliert auf diese Vorwürfe ein, da diese Vorwürfe, diese Sachverhalte so aus unserer Sicht medial überzeichnet und dann auch noch zusätzlich skandalisiert wurden. Ich glaube, wir tun alle gut daran, wenn wir uns dann auch an den bekannten Daten und Fakten orientieren. Diese Informationen, das habe ich an anderer Stelle schon gesagt, sollen das Fehlverhalten des Ausbilders keinesfalls beschönigen und schon gar nicht kleinreden. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Im Gegenteil, sexuelle Belästigung, welcher Art auch immer, sind in der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und auch an sonst keiner Stelle in unserer öffentlichen Verwaltung und auch in unserer Gesellschaft nicht zu dulden. Strafrechtliche Prüfungen wurden hier an dieser Stelle parallel vorgenommen. Nach unserer Kenntnis wurden seitens der Staatsanwaltschaft in Lübeck keine hinreichenden Anhaltspunkte festgestellt, um dann dieses Überschreiten der, dann oder umgekehrt zu sagen, dass das die ein Überschreiten der Schwelle hin zur Strafbarkeit begründen ließen. Genaueres dazu ließe sich dann aber auch nur über die Staatsanwaltschaft selber sagen. Dieser Kollege erhielt dann nach Abschluss des Disziplinarverfahrens am 25. Juni 2015 als Ergebnis seines Fehlverhaltens einen schriftlichen Verweis ausgehändigt. Ausschlaggebend für diese vermeintlich milde Maßnahme waren tragende Milderungsgründe, die gemäß § 13 Landesdisziplinargesetz berücksichtigt wurden. Etwaige Gründe zur Milderung einer Disziplinarmaßnahme, ich will sie hier einmal nennen, ohne jetzt konkret auf den Sachverhalt einzugehen, aber wie sie dann dargestellt sind, sind wieder das Geständnis des Betroffenen, die Entschuldigung bei Geschädigten, Mitverschulden des Vorgesetzten oder überlange Verfahrensdauer. Und gestatten Sie mir auch den Hinweis, auch nochmal auf die Intention des Disziplinarrechts hinzuweisen. Anders als im Strafrecht ist das eben nicht in der Sanktion zu sehen, sondern in dem Ziel, den Beamten zur korrekten Pflichterfüllung dann auch entsprechend anzuhalten. Oder ihn natürlich auch, das kann es sein, wenn er nicht vertragbar ist, auch aus dem Dienstverhältnis zu entfernen. Kurz nach dem Bekanntwerden dieser Vorwürfe wurde der Beamte dann mit Wirkung vom 1. März 2015 zur Polizeidirektion Lübeck abgeordnet. Dort blieb er bis zum 31. Januar 2016 und kehrte nach Ablauf seiner Bewährungszeit im Februar 2016 in die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung zurück. Die medial bereits viel diskutierte Beförderung des Ausbilders zum 1. Januar 2016 erfolgte ebenfalls nach Ablauf dieser Bewährungszeit und auf Grundlage einer dienstlichen Beurteilung, die dann entsprechend im Oktober 2014 erfolgt ist. Dass dieser Kollege im Februar 2016 dann nach Eutin zurückgekehrt ist, das ist in der Tat etwas, wo ich bei all denen bin, die diese Maßnahme kritisieren. Das ist in der Tat eine Maßnahme, die aus meiner Sicht ohne hinreichendes Augenmaß getroffen wurde und insofern auch falsch war, auch wenn man natürlich formal sagen kann, dass die entsprechende disziplinarische Maßnahme, diese Bewährungszeit abgelaufen war. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, dass man das sicherlich aus heutiger Sicht als fehlerhaft einschätzen muss und dass das etwas ist, was es nicht hätte geben dürfen. An der Stelle schon gar nicht in einem so sensiblen Bereich wie dem Bereich der Ausbildung mit dieser Situation. Im Juli 2016 offenbarten sich dann neue Vorwürfe gegen denselben Ausbilder, die sich auf einen Zeitraum vor Februar 2015 bezogen. Diese Vorwürfe werden nunmehr in einem weiteren Disziplinarverfahren entsprechend aufgearbeitet. Der benannte Beamte ist im August 2016 dann wiederum an die Polizeidirektion Lübeck abgeordnet worden. Da es sich hier um ein laufendes Disziplinarverfahren handelt, bitte ich um Verständnis, dass wir hier, um die Persönlichkeitsrechte der Beschuldigten nicht zu berühren, dann von weiteren Informationen absehen. Wir alle wissen, und Herr Dr. Breyer, wir haben das an anderer Stelle auch schon intensiv diskutiert, dass wir, jedenfalls ich in der Verantwortung für meine Verwaltung, dann mich auch an diese rechtsstaatlichen Prinzipien halten werde. Und lassen Sie mich noch eines dann auch klarstellen, weil das auch wichtig ist. Ich persönlich habe erst sehr spät von diesem Vorgang erfahren und insofern ist gut, dass Herr Mulak neben mir sitzt, weil Herr Mulak und ich sehr intensiv über diese Dinge gesprochen haben. Die Frage, wer bearbeitet Disziplinarverfahren, wer ist zuständig für Disziplinarverfahren, wer informiert über laufende Disziplinarverfahren. Ich will es deutlich sagen, ich habe nicht die Erwartung, und das ist auch in der Verfahren im Ablauf nicht richtig, über jedes Disziplinarverfahren in einer großen eigenen Behörde unterrichtet zu werden. Aber an der Stelle, wo es um die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung geht, wo es einem Sachverhalt geht, den wir hier sehr intensiv miteinander diskutiert haben, hätte es in der Tat angestanden, sowohl die Staatssekretärin wie auch mich über diesen Sachverhalt frühzeitig zu informieren. Da haben wir diese Dinge miteinander besprochen, wie es sich denn auch an der Stelle gehört, wo man Mängel, wo man Fehler im Ablauf erkennt, diese Dinge zu besprechen und eben einen anderen Ablauf zu vereinbaren. Das haben wir hier an der Stelle miteinander getan. Und Herr Mulak und ich sind uns einig, dass das ein Sachverhalt gewesen wäre, wo eine frühzeitige Information angezeigt gewesen wäre. Für die Zukunft gehe ich davon aus, dass das entsprechend sichergestellt ist. Frau Vorsitzende, ich denke, dass wir damit einmal unter Verweis auf den schriftlichen Bericht zu den älteren Sachverhalten und dem ausführlichen mündlichen Bericht ja zu dem neuen Sachverhalt insofern erstmal Einblick gegeben haben in die Situation, wie sie sich im Moment darstellt. Ich will nochmal anschließen, dass wir diese Gesamtsituation natürlich einmal zum Anlass genommen haben, die entsprechenden Sachverhalte aufzuklären, disziplinarischen Untersuchungen zuzuführen, dass wir aber drumherum eben alle gemeinsam bemüht sind, in diese Polizeidirektion und für Aus- und Fortbildung schnellstmöglichst wieder die Situation so abzubilden, dass dort die bestmögliche Ausbildung gelingen kann für unsere jungen Nachwuchskräfte. Das insbesondere, und das ist, glaube ich, für uns alle gemeinsam wichtig, wenn wir in die nächsten Jahre gucken. Wir hatten vorhin, oder ich hatte kurz ausgeführt, dass wir auch in den nächsten Jahren sehr ehrgeizige Ausbildungszahlen haben. Wir wissen, dass wir das bei zurückgehenden Schülerabgangszahlen auch in einem sehr ehrgeizigen Wettbewerb mit vielen Konkurrenten realisieren müssen. Dafür brauchen wir eine Ausbildungsstätte, die Vertrauen genießt. Dafür brauchen wir eine Ausbildungsstätte, wo Eltern auch dann mit gutem Gewissen ihre Kinder motivieren, sich da bei uns zu bewerben. Und dafür möchte ich dann auch hier noch einmal werben, dass wir alle gemeinsam dazu beitragen, dass wir schnellstmöglichst in diesem Bereich wieder Ruhe hineinbekommen, damit wir auch in Zukunft dort eine gute Ausbildung leisten können. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Herr Minister, für den Bericht. Herr Dr. Breyer und dann Herr Peters.
Dankeschön zunächst, Herr Minister, für Ihren Bericht. Ich frage zunächst zu dem Punkt A der Tagesordnung, also zu Ihrem schriftlichen Bericht, und habe dazu folgende Nachfragen. Die erste Frage ist, Sie schreiben, dass ein Anwärter im Endeffekt nicht in den Polizeidienst übernommen worden ist. Dieses Verfahren ist abgeschlossen, deswegen bitte ich um Mitteilung, wegen welcher Vorwürfe denn tatsächlich jetzt diese Entscheidung getroffen wurde, also aus welchen Gründen. Zweite Frage ist ein Thema, was in der Presse zu lesen war, nämlich dass in Zukunft verstärkt rekrutiert werden soll unter ehemaligen Bundeswehrangehörigen. In dem Zusammenhang ist meine Frage, ob es richtig ist, dass eine Reihe der Personen, gegen die diese Vorwürfe von Sexismus, Rassismus erhoben worden waren, früher bei der Bundeswehr Mitglied waren. Da trifft das zu. Und die dritte Frage dazu würde ich gern an Frau Dr. Riedinger richten. Da geht es nämlich um diese Stellenvergabe. Und da ist meine Frage, ob es denn rechtskonform ist, dass 53 Anwärterstellen jetzt nicht aufgrund einer Bestenauslese besetzt worden sind, sondern aufgrund einer Zusage. Wenn das jetzt noch nicht zu beantworten ist, würde ich dann bitten, die Antwort dann dem Ausschuss nachzureichen.
Minister? Erlauben Sie mir, dass ich mal anfange mit dem zweiten Punkt, nämlich der Frage, ob wir verstärkt Bundeswehrangehörige dann jetzt auch für unsere Landespolizei werben wollen. Es ist immer schon so, dass wir Bundeswehrangehörige in unserer Ausbildung haben, dass wir Bundeswehrangehörige übernehmen, Zeitsoldaten insbesondere. Was jetzt besonders im Fokus stand, war die Frage, ob diejenigen, die als Feldjäger eine Ausbildung bei der Bundeswehr genossen haben, möglicherweise einen vereinfachten oder verkürzten Zugang zu einer Landespolizei erhalten könnten. Da gibt es momentan unterschiedliche Ansätze. In manchen Ländern ist es in der Tat so, dass es mit einem verkürzten Ausbildungsweg, weil es eben eine grundpolizeiliche Ausbildung auch bei den Feldjägern gibt, dann den Wechsel in die Landespolizei geben kann. Das ist bei uns etwas, was wir bislang nicht gemacht haben, was wir aber durchaus auch überlegen können, weil es ja auch hier die ein oder andere, jetzt gerade in Eckernförde, auch eine Einheit von Feldjägern gibt. Das ist das, worüber wir aktuell in diesem Zusammenhang diskutieren. Alles andere ist überhaupt gar nicht neu. Da geht es nicht um verstärkte Bemühungen, sondern das ist ein ganz normaler Weg und eine ganz normale Handlungsalternative nach Ablauf der Dienstzeit bei der Bundeswehr. Zu den konkreten Fragen würde ich an Herrn Mulak gerne weitergeben wollen, damit der ausführen kann, dann zu den Fragen 1 und 2 dann im Weiteren.
Ja, zu der Frage, das Verfahren ist abgeschlossen oder der Feststellung, Herr Dr. Breyer, es ist richtig, das folgt einer beamtenrechtlichen Entscheidung, keiner disziplinarrechtlichen, dass einer der beschwerten Beamten nicht in das Probebeamtenverhältnis übernommen worden ist. Das heißt, er ist nach Beendigung oder im Status eines Widerrufsbeamten entlassen worden. Gegen diese Entscheidung aus beamtenrechtlicher Sicht des Landespolizeiamtes sind Rechtsmittel eingelegt. Insofern ist das Verfahren nicht abgeschlossen, es läuft. Und deshalb kann ich auch da hier an dieser Stelle keine weiteren Ausführungen machen. Die Frage zu den Einstellungen, das weiß ich jetzt nicht, war die an uns gerichtet oder das habe ich nicht ganz verstanden. Achso, die müsste ich nachvollziehen, kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht beantworten. Das können wir aber nochmal klären und das würde ich Ihnen dann persönlich nochmal zukommen. Das kann ich jetzt nicht sagen, welche Historie diese beiden Beamten haben. Entzieht sich meiner Kenntnis im Moment. Es sind bei uns gegen zwei Beamte Disziplinarermittlungen eingeleitet worden. Das sind die für mich, die im Fokus stehen.
Frau Dr. Riedinger. Es handelt sich ja um ganz konkrete Fälle mit ganz konkreten Sachverhalten, die diesen Fällen zugrunde liegen. Also als wissenschaftlicher Dienst können wir selbstverständlich abstrakte Ausführungen zum Prinzip der besten Auslese machen. Aber wir können uns nicht zu konkreten Sachverhalten ohne die genauen Kenntnisse aller Details äußern. Deswegen glaube ich, dass auch zu einem späteren Zeitpunkt Ausführungen zu konkreten Fällen uns nicht möglich sein werden, weil wir eben überhaupt nicht die Informationen haben, die wir bräuchten, um darauf uns ein Urteil erlauben zu können. Abstrakte Ausführungen sind möglich. Ob das weiterhilft, das müssen Sie beurteilen. Aber konkret werden wir uns nicht äußern können dazu.
Herr Dr. Breyer, eine Nachfrage dazu?
Ja, es geht nur um die abstrakte Frage, ob es zulässig ist, überhaupt Stellen ohne Bestenauslese zu besetzen, aufgrund von Zusagen, die man gemacht hat, außerhalb der Bestenreihung. Also es geht nicht um konkrete Stellenbesetzung.
Das enthält ja aber schon eine Wertung, dass eben in der Tat nicht, also da ist schon eine Wertung impliziert. Wenn Sie natürlich sagen, das wollen Sie hier uns zugrunde legen und diese abstrakte Frage sollen wir dann abstrakt beantworten, wenn der Ausschuss das wünscht, das könnte man wünschen.
Vielen Dank. Dann die nächste Frage, Herr Peters.
Meine Nachfrage bezieht sich nicht auf Eutin, sondern auf die vorangegangenen Ausführungen im Zusammenhang mit der Gesetzgebungsverschärfung im Bereich Paragraphen 113, 115 StGB. Da hatte ich Sie so verstanden, Herr Minister, dass Sie auch der Meinung sind, dass bei der Frage, ob das eine geeignete Maßnahme ist, erhebliche Zweifel haben. Nun gehört es ja zur Verfassungsmäßigkeitsprüfung eines Gesetzgebungsverfahrens, gerade auch im strafrechtlichen Bereich, immer dazu, dass man überprüfen muss, ist eine Strafverschärfung erforderlich, ist sie angemessen und ist sie vor allen Dingen geeignet. Das ist also im weiteren Sinne die Überprüfung der Angemessenheit eines Gesetzgebungsverfahrens. Und wenn dann nun schon solche Zweifel bei der Geeignetheit selber bestehen, wie wollen Sie das in das laufende Verfahren im Bundesrat einbringen, dass das Ministerium da zumindest sagt, dass dieser Punkt nochmal in besonderer Weise ins Augenmerk gerät?
Ja, Herr Abgeordneter, lassen Sie mich das einmal ausführen. Wo komme ich her? Ich komme in der Tat aus einer Situation, wo ich gewürdigt habe, die Strafverschärfung in 2011, die offenbar genau ja unter diesen Aspekten dann von einem gesetzgebenden Körperschaften Bundesrat und Bundestag beschlossen worden ist, also von daher geltendes Recht ist. Ich unterstellen darf und kann, dass in der Tat die damalige Maßnahme als angemessen und geeignet angesehen wurde. Wir jetzt festgestellt haben, dass trotz dieser Strafverschärfung es eben nicht zu einem Rückgang der Körperverletzungsdelikte, der Widerstände gegen Polizeibeamte geführt hat. Und von daher kann man das natürlich unter dem Aspekt diskutieren, wie Sie es gerade angetextet haben, dass es dann gegebenenfalls auch ungeeignet ist, überhaupt über eine Strafrechtsnorm an dieser Stelle an dieses Phänomen heranzukommen. Ich für mich habe jetzt aber durchaus auch erkannt, dass wir alles, was wir an Möglichkeiten haben, ausnutzen müssen, um dann tatsächlich diesem Phänomen Herr zu werden, weil es offenbar auch nicht gelingt, auch wenn wir, die in politischer Verantwortung sind, immer wieder darauf hinweisen, dass unsere Polizei Respekt und Anerkennung verdient hat, es trotzdem diese ganz praktischen Fälle gibt. Und das sind eben nicht nur, wie wir es vielleicht hier in Kielgarten haben, radikalisierte, möglicherweise Jugendbanden oder auch kriminelle Organisationen, sondern es sind Sachverhalte, wie wir sie jetzt zum Beispiel in Lübeck gehabt haben, wo es einfach jugendliche, junge Männer, junge Frauen erstaunlicherweise sind, die einfach auf Polizeibeamte losdreschen, wo man sich wirklich fragt, was geht in deren Köpfen eigentlich vor? Und ich glaube schon, dass wir in der Situation, das ist meine ganz persönliche Motivation, da auch zu einer Meinungsänderung gekommen zu sein, und ich denke, das steht uns gelegentlich auch gut an, nicht immer nur auf eigenen und alten Positionen zu beharren, sondern sich auch in der Entwicklung dann oder in der Dynamik auch weiterzuentwickeln, dass ich glaube, dass wir schon auch nochmal einen Versuch unternehmen sollten, diese Diskussion dadurch auch zu befeuern und auch nochmal zu verbreitern, dass wir zum einen über eine Strafmaßverschärfung sprechen, denn das wäre dann in der Tat die Fortsetzung der Diskussion aus 2011, aber auch über die Erweiterung des Betroffenenkreises miteinander sprechen. Und da würde ich jedenfalls, da rede ich jetzt nur als Innenminister, da rede ich nicht als Vertreter der Landesregierung oder nicht für die Landesregierung an der Stelle. Ich weiß, dass wir darüber natürlich auch miteinander sprechen werden und auch sprechen sollen. Ich jedenfalls setze mich dafür ein, in den Gremien, für die ich dann auch reden kann, für die Fachministerkonferenzen, aber dann auch in einem Gesetzgebungsverfahren, dass wir da in der Tat diesen Schritt machen. Wie gesagt, nie isoliert und solitär betrachtet. Das ist immer nur ein Baustein an der Stelle, aber ich glaube, ein Baustein, den wir doch brauchen werden.
Aber dann bitte immer unter Berücksichtigung, dass Sie als Innenminister auch Verfassungsminister sind.
Sage ich Ihnen hiermit zu.
Dr. Bernstein.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zwei Punkte hätte ich, die ich gerne ansprechen würde. Zunächst, um die Gespräche mit dem Kollegen Peters ein bisschen leichter zu machen, bedanke ich mich, dass Sie der langjährigen Forderung der CDU beigetreten sind, ja, an dieser Stelle nicht nur zur Strafrechtsverschärfung zu kommen, sondern auch den betroffenen Kreis zu erweitern. Konkrete Frage wäre in dem Zusammenhang, was bedeutet denn das jetzt fürs Regierungshandeln und für die Positionierung Schleswig-Holsteins im Bundesrat? Denn die Initiative liegt ja nun bummelige anderthalb Jahre auf dem Tisch und die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um?
Auch das kann ich Ihnen an der Stelle beantworten. Sie wissen, dass diese Dinge auf Fachebene, auf Bundesebene diskutiert werden. Wir haben eine Diskussion in der Innenministerkonferenz. Es gibt einen konkreten Auftrag der Justizministerkonferenz, der genau diesen von mir vorhin skizzierten Weg aufzeigt. Die Bitte an die Bundesregierung, an den Bundesjustizminister an der Stelle, die vorliegenden Vorschläge, ich sagte es vorhin schon, die aus Hessen, aus Saarland und ich glaube, es gibt auch einzelne Änderungs- und Ergänzungsanregungen aus anderen Ländern, dass die jetzt so zusammengetragen werden, dass der Bundesgesetzgeber hier den entsprechenden ersten Schritt macht, dass wir dann die Möglichkeit haben, über die Beteiligung im Bundesrat und dann die Umsetzung im Bundestag auch zu einer entsprechenden Gesetzesbefassung zu kommen. Allein aus Schleswig-Holstein heraus wird das nicht reichen. Sie kennen die Gesetzgebungsverfahren und die Abläufe.
Nachfrage? Ja, bitte.
Ja, eine zweite Frage hätte ich, und zwar jetzt bezogen zu unserer Landespolizeischule. Sie hatten ja in Ihren Ausführungen erwähnt, dass ein sehr intensiver Blick auf Verfahrensstrukturen letztendlich auch mit Blick auf die Behördenleitung geworfen werden soll. In dem Zusammenhang meine ich zu erinnern, dass es bereits lange, bevor die Vorfälle, egal ob wir über das Thema WhatsApp oder das Thema der Belästigung sprechen, lange bevor diese Vorfälle laut wurden oder Vorwürfe laut wurden und lange auch bevor wir die Anwärterzahlen Gott sei Dank erhöhen konnten, eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus der PDAFW und dem Innenministerium festgestellt hat, dass der Personalbestand an Ausbildern in Eutin eigentlich zu gering ist, um den Anforderungen zumindest in der Qualität, wie wir sie uns vorstellen, gerecht zu werden. Liege ich da richtig und können Sie das nochmal erläutern, wie der Stand war und wie Sie dem jetzt begegnen wollen?
Zur Historie kann ich Ihnen nichts sagen, aber was die Zukunft angeht oder auch die Gegenwart und die Zukunft beinhaltet mein Auftrag, auch genau diese Fragestellung mit zu beleuchten. Denn ich will es nochmal sagen, mein Anspruch ist, dass wir schnellstmöglichst wieder die bestmögliche Ausbildung in Eutin bedienen können. Das setzt eine kompetente Ausbildersituation voraus, ein kompetentes Team, ein engagiertes Team. Und ich denke, zur Arbeitsgruppensituation wird Herr Mulak was sagen können.
Ja, zweigeteilte Antwort, Herr Dr. Bernstein. Das ist richtig. Wir hatten in einer ersten Phase, da haben wir noch nicht über Mehreinstellungen gesprochen, mit der PDAFB, auch aufgrund von dort durchgeführten Untersuchungen, ein Konsens, dass für die absehbar höheren Pensionsabgänge in den kommenden Jahren und die daraus auch resultierenden steigenden Einstellungszahlen das Personal aus dem bestehenden Personalkörper der PDAFB erwirtschaftet werden muss. Das haben wir deshalb mit der PDAFB so besprochen, weil das in der angespannten Personalsituation der Landespolizei für viele andere Dienststellen auch gegolten hat. Also ich habe auch keine Antwort gehabt für Reviere, für Ermittlungsdienststellen, wie dort erhöhtem Arbeitsaufwand oder erhöhter Arbeitslast begegnet werden konnte. Und deshalb haben wir Verfahren besprochen, wie wir Dinge ganz einfach konzentrieren und versuchen, Synergieeffekte zu erzeugen. Und dann gab es tatsächlich den Schnitt, dass wir gesagt haben, über die ohnehin hohen Einstellungszahlen gibt es zusätzliche Einstellungen. Das hat der Minister dargestellt. Und da unmittelbar danach gab es auch eine Erörterung zwischen der PDAFB und dem Landespolizeiamt. Und da kamen diese Zahlen auf den Tisch gelegen. Da ist auch in Teilen diesem höheren Bedarf entsprochen worden. Aber auch da gilt wieder der Grundsatz, der für den Rest der Landespolizei gegolten hat. Wir haben an keiner Stelle alle Bedarfe zu 100% decken können. Das hat auch für die PDAFB gegolten, sprich es gab Verstärkungen, es gab zugesagte, avisierte Verstärkungen, aber nicht in dem Umfang, wie sie uns durch die PDAFB auch vorgelegt worden sind. Das ist ein Prozess gewesen zwischen der PDAFB und dem Landespolizeiamt.
wenn ich noch einmal nachfragen darf, sagen wir mal, die Anforderungen der PDAFB, was Ausbildungspersonal angeht, die verstehe den Gesamtrahmen, dann nicht durch neues Personal zu dem Zeitpunkt aufgefüllt werden konnten, sind dann also durch Umstrukturierung innerhalb der Arbeit der PDAFB erbracht worden, so mein Eindruck, die, ich sag mal, jetzt aus ausbilderischer oder pädagogischer Sicht auch nicht gewünscht waren, sondern eben dem verfügbaren Personal geschuldet waren.
Dazu gibt es den Prozess oder die Arbeitsgruppe, die Sie auch kennen, oder den Begriff Minerva. Das ist ein Organisationsprojekt gewesen. Natürlich, auch das ist nichts Neues für uns, gab es Wünsche oder Forderungen aus der Fachlichkeit, die sich mit den Möglichkeiten auch der Personalgestellung nicht deckten. Aber auch das nochmal ist ein normaler Prozess. Ich nehme nochmal den Prozess der Personalverteilung der Landespolizei. Da hat es auch im Rahmen von Stellenverteilung, von Personalbedarfsberechnung Direktionen gegeben, die mussten Stellen abliefern und Menschen abliefern. Und da wussten wir auch, die sind da nicht über oder die haben da ein schönes Leben, sondern wir haben das deshalb gemacht, weil wir Belastungen innerhalb der Landespolizei auf ein verträgliches Maß ausgleichen und nivellieren wollten. Und in diesem Prozess ist genau die PDAFB auch einbezogen gewesen. Es ist richtig, die Wünsche, die fachlichen Vorträge haben uns gesagt, eigentlich bräuchten wir noch mehr und wir haben das verhandelt. Und das Ergebnis war, dass es tatsächlich in einigen Fällen personelle Unterstützung, personelle zusätzliche Maßnahmen gegeben hat, aber nicht in dem Umfang, wie sie gefordert worden sind. Das stimmt.
Frau Mediatli.
Ja, vielen Dank erstmal für die Berichte, muss man ja schon mittlerweile sagen. Ich möchte mich, also wir stehen sozusagen als Regierungsreihen oder Koalitionsfraktion natürlich auch unter den Maßnahmen, die wir mit anderen bereits getroffen haben. Und ich glaube auch, dass es wirklich immer schwierig ist, wenn Einzelfälle auftauchen, die wir alle sehr, sehr bedauern, wenn daraus sozusagen der große Wurf gemacht wird. Es ist egal, in welche Richtung das geht. Und von daher würde ich mich auch freuen, wenn wir wirklich zu einer Versachlichung in der Debatte kommen würden. Wir arbeiten schon sehr, sehr lange in die Richtung, dass wir auch viel mehr Frauen auch in die Polizeiausbildung haben wollen, weil gerade die gemischten Teams, das können alle auch, wenn sie mal vor Ort sind und fragen, sehr dazu beitragen, dass Konflikte auch ganz anders gelöst werden. Und überhaupt sind gemischte Teams eigentlich in allen Bereichen sehr vom Vorteil, wenn man sich das mal anguckt. Aber es könnte ja jetzt sein, dass vielleicht die eine oder andere überlegt, mache ich das jetzt oder mache ich nicht? Gibt es noch irgendwelche anderen Maßnahmen, die Sie jetzt getroffen haben oder wurde etwas umgestellt, dass man sagt, dass da eine niedrigschwellige, dass man da irgendwo hingehen kann, sich beschweren kann oder wie auch immer. Es hat ja auch ein bisschen langen Zeitraum ja auch gegeben, dass man einfach sagen kann, Sie haben doch Dinge umgestellt. Also jetzt im Moment ist natürlich brandaktuell. Ne? Also wenn jetzt noch einer irgendwie einen Ausrutscher macht, der ist ja schön blöd, würde ich sagen. Aber irgendwann in ein paar Jahren, dass man einfach immer wieder drauf guckt, dass nicht so etwas passieren muss, damit man da sozusagen die mediale Aufmerksamkeit hat, sondern einfach für die Zukunft anders aufgestellt hat, anders umstrukturiert hat, dass so etwas nicht nochmal passieren kann.
Zum einen lassen Sie mich sagen, dass wir in der Tat jetzt Frauen auch in der Führung angekommen sind. Auch das ist, glaube ich, nochmal eine Mitteilung an der Stelle wert, dass wir mit Frau Freier jetzt als erste Mal eine Frau in der stellvertretenden Behördenleitung haben, die dann ganz speziell sich dann auch der Prüfaufträge angenommen hat, die ich vorhin skizziert habe. Und gerade diese Frage der Ansprechbarkeit, dann der besonderen Sensibilität, auch gerade für Nachwuchskräfte, für weibliche Nachwuchskräfte, die wir natürlich gerne auch weiterhin in unserer Einrichtung haben wollen, die wir gerne auch in unserer Landespolizei haben wollen. Genau diese Dinge sind jetzt die, die in Bearbeitung sind, die in Prüfung sind. Und ich gehe sehr davon aus, dass es gerade für diese besonderen sensible Bereiche auch entsprechende Vorschläge geben wird. Das sind jedenfalls die ersten Informationen, die ich von Frau Freier auch bekommen habe. Ich habe eingangs ausgeführt, dass ich davon ausgehe, dass wir im Oktober einen Bericht vorgelegt bekommen, der dann auch nochmal einer externen Begleitung dann unterliegt, dass das also nicht nur etwas ist, wo wir von innen in diese Situation hineingucken, sondern uns auch von außen beraten und begleiten lassen. Und ich würde anbieten, dass wir dann hierzu zu dem, was dann Ergebnis dieser Erkenntnisse oder diese Erkenntnisse dann ergeben haben, was dann auch die Umsetzungsschritte da sein sollen, hierzu im Innen- und Rechtsausschuss entsprechend berichten, sodass wir das auch hier dann mit Ihnen gemeinsam dann auch weiter fortentwickeln können.
Herr Breyer.
Ja, ich komme jetzt zu meinen Fragen zu dem Punkt B auf der Tagesordnung, zu dem aktuellen Vorfall. Und meine erste Frage dazu ist, trifft es zu, wie die Kieler Nachrichten berichten, dass dieser Ausbilder nicht nur in den beiden Fällen, die Sie genannt hatten, Herr Minister, sondern in einer Reihe von weiteren Fällen, da ist die Rede von einer Handvoll oder mehr Fällen, nicht die vorgegebene Distanz zur Anwärterin eingehalten haben soll. Was ist da eigentlich genau, wann passiert und wie wurde darauf reagiert? Hatte das vielleicht sogar Einfluss auf die Benotung? Das wäre wichtig, das nochmal klarzustellen. Zweite Frage ist, trifft es zu, dass dieser Ausbilder eben nicht nur Anfang 2016 zurück an die Einrichtung geholt wurde, sondern auch eingesetzt worden ist als Mitglied der Auswahlkommission, die also quasi entscheidet über die Einstellung der neuen Anwärter. Ist das richtig? Und die dritte Frage ist eine Nachfrage zu Ihrem Statement, Herr Minister. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie als Fehler jetzt nur genannt haben, dass der Ausbilder an die Schule zurückgeholt wurde, aber nicht die Beförderung, also dass Sie die nicht kritisieren, oder habe ich das falsch verstanden? Vielleicht könnten Sie das nochmal klarstellen. Und viertens die Frage, die schon in meinem Berichtsantrag genannt ist, wer hat jetzt eigentlich konkret die Entscheidung getroffen, wer ist dafür verantwortlich, dass dieser Ausbilder zurückgeholt wurde, dass er dann auch in die Auswahlkommission geholt wurde, obwohl dieser Vorfall bekannt gewesen ist.
Herr Minister, Herr Mulak?
Ja.
Minister, Herr Mulak?
Ja.
Minister, Herr Mulak?
Der disziplinarrechtlichen Sanktionen. Und der zweite Fall, der auch über die Medien berichtet worden ist, da kann ich hier sagen, auch das ist mittlerweile bekannt. Zu diesem Fall ist ein erneutes Disziplinarverfahren eingeleitet worden, Anfang August, durch die neue Behördenleitung. Aber ich will gerne dazu ergänzen, das war ohnehin auch durch die alte Behördenleitung schon avisiert. Also das ist ein Fall, der sich im Juli ergeben hat, der auch durch alte Behördenleitung schon betrachtet gewesen ist und schon in der Beauftragung, dort ein neues Disziplinarverfahren einzuleiten. Für diesen Fall ist wichtig, weil er aus einer Direktion, die außerhalb Eutin liegt, angeschoben wurde, weil sich dort nämlich eine Beamtin geöffnet hat, wie gesagt, in einer anderen Direktion gegenüber ihrem Dienstvorgesetzten. Dieser Fall liegt zeitlich vor dem ersten sanktionierten Fall. Das ist also etwas, was wir jetzt nachträglich erfahren haben, aber auch hier sind die entsprechenden Schlüsse gezogen worden durch alte und neue Behördenleitungen. Es sind Disziplinarverfahren eingeleitet worden und unmittelbar der Automatismus, dass dann auch der Beamte wieder von der AfB abgeordnet bzw. versetzt worden ist. Also er ist da jetzt nicht mehr tätig. Das ist auch unmittelbar gleich nach Einleitung dieses Disziplinarverfahrens. Zweitens zur Auswahlkommission müsste ich jetzt passen, aber ja, es gibt den Grundsatz, weil wir dort sehr viele Auswahlverfahren durchführen, dass generell auch das Lehrpersonal, dass die Fachlehrer dort auch in Auswahlkommissionen vertreten sind. Ich kann das im konkreten Fall nicht bestätigen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, ist eine relativ hohe. Drittens die Frage nach der Beförderung. Auch das ist nach rechtsstaatlichen Verfahren geprüft worden, weil nämlich eine Disziplinarmaßnahme in der Sanktion des ersten Falles, des ersten bekannt gewordenen Falles zu betrachten war, die nach entsprechender Bewährung, auch dafür gibt es Erlasse, wann eine Bewährung wieder eingetreten ist, einer Beförderung nicht entgegengestanden hat. Das bedeutet in concreto, wir haben gar keine Rechtsgründe mehr gehabt, um die Beförderung zu versagen. Die Bewährung ist eingetreten, da gibt es Bewährungsfristen und der Sachverhalt nochmal ist disziplinar sanktioniert worden, aber die Bewährungsfrist ist dort mittlerweile eingetreten, sodass auch diese Beförderung rechtmäßig erfolgt ist. Und das vierte, die vierte Frage, wer darüber entschieden hat, dass der Mitarbeiter nach dem ersten bekannten Fall, also nach dem Ablauf der Bewährung, wieder nach Eutin zurückgekommen ist. Das ist eine Erörterung zwischen dem Landespolizeiamt und der Polizeidirektion in Eutin. Dort ist die Entscheidung getroffen worden, auch in Kenntnis und in Erörterung dieses Falles, dass das vorgenommen wird. Das hat der Minister gesagt, da komme ich zu dem gleichen Ergebnis. Da hat irgendwie die nötige Sensibilität versagt. Ich glaube, unabhängig von Bewährungszeiten, unabhängig von rechtlichen Verfahren, und unabhängig davon, dass man den so einen Beamten, der so gefehlt hat, jetzt nicht für den Rest seiner Dienstzeit irgendwie stigmatisieren oder bestrafen will. Aber der Grundsachverhalt hätte ausreichend Anlass dafür gegeben zu sagen, dieser Beamte kommt in einen anderen Bereich. Weil nochmal, das ist Ihre Frage gewesen, es da eine Distanzunterschreitung zwischen Auszubildenden und dem Ausbilder gegeben hat, wo ich gesagt habe oder gesagt hätte und mir gewünscht hätte, dass das auch in der Organisation so festgestellt worden wäre, dieser Vorfall verhindert eine erneute Verwendung, und zwar für einen deutlich längeren Zeitraum als das eine Jahr, der dann tatsächlich zwischen dem Vorfall und der Rückkehr gestanden hat. Aber das ist erörtert worden, da gab es Erörterungen zwischen dem Landespolizeiamt und der PDAFB. Da sind aus meiner Sicht die falschen Schlussfolgerungen gezogen. Auch das haben wir aufgearbeitet.
Herr Breyer.
Also ich verstehe nicht, wie dieser Vorfall gleichzeitig eine erneute Verwendung hindern kann, aber gleichzeitig einer Beförderung nicht entgegenstehen kann. Aber Sie haben da Ihre Position dargelegt, muss ich so hinnehmen. Aber zwei Nachfragen. Zu meiner ersten Frage. Mir ging es nicht um die zwei Vorfälle, die Sie genannt haben, sondern laut Kieler Nachrichten soll der schon vorher auffällig geworden sein, in einer Handvoll oder mehr Fällen. In mehr als zwei Fällen. Können Sie dazu was sagen, was da genau passiert ist? Und Nachfrage zu der vierten Frage, wer die Entscheidung konkret getroffen hat, wer war das denn in der Polizeidirektion? War das der Herr Funk oder war das der Leiter der Polizeiinspektion für Aus- und Fortbildung?
Also ich kann, da bitte ich um Verständnis, ich kann die Sachverhalte, die die Kieler Nachrichten weiß oder entsprechend kommuniziert, die kann ich nicht zum Bewertungsmaßstab von Verwaltungshandeln machen. Uns liegen als Verwaltung die beiden Sachverhalte vor, auf die der Minister und ich im Weiteren Bezug genommen haben. Weitere Sachverhalte sind mir im Moment nicht bekannt. Und ich gebe auch keine Auskunft darüber, mit Verlaub, Herr Dr. Breyer, wer personell für eine Organisation diese oder jene Entscheidung getroffen hat. Die Entscheidung, ich wiederhole das, ist zwischen dem Landespolizeiamt und der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung getroffen worden. Ich nenne da und will auch keinen Namen nennen, wer da jetzt in den Gesprächen beteiligt war. Das ist eine Organisationsverantwortung, die liegt im LPA in der Kommunikation mit der PDAFB.
Herr Breyer.
Ich glaube, da hatte ich sonst keiner zu Wort gemeldet. Da kann ich zu neuen Fragen kommen, ne?
Ja.
Okay. Folgende weiteren Fragen. Zum Ersten, Sie hatten ja auf meine Anfrage mitgeteilt, es habe sehr wenige Einzelfälle von Distanzunterschreitungen gegeben. Gibt es da Einzelfälle jenseits dieses Ausbilders, um den wir jetzt gesprochen haben? Und worum handelte es sich da genau? Was ist da passiert? Wie wurde darauf reagiert? Wenn Sie das nochmal darstellen könnten, welche weiteren Fälle das gewesen sind möglicherweise. Zweite Frage. Sie hatten gesprochen, Herr Minister, davon, dass dieser Reformprozess oder diesen Auftrag, den Sie jetzt erteilt haben, auch unabhängig begleitet wird. Ist es aber richtig, dass in dieser Arbeitsgruppe unter anderem auch der Leiter der Fachinspektion für Aus- und Fortbildung beteiligt ist, der also die ganze Zeit auch die entsprechenden Entscheidungen mit begleitet hat und jetzt quasi selbst an den Reformen mitarbeiten soll? Können Sie das bestätigen? Und meine dritte Frage bezieht sich auf das, was die Frau Mediati angesprochen hatte, nämlich auf Frauen unter den Anwärterinnen. Können Sie sagen, wie viele weibliche und wie viele männliche Anwärter in Eutin in diesem Jahr gekündigt haben und die Ausbildung abgebrochen haben? Ist es richtig, dass das auffällig viele Frauen gewesen sein sollen, die da das Handtuch geworfen haben?
Also zur letzten Frage, Herr Dr. Breyer, es gibt unterschiedliche Gründe, warum junge Menschen die Ausbildung bei der Polizei beenden. Das kann Leistungsgründe haben, das kann persönliche Gründe haben, das kann beamtenrechtliche Gründe haben. Das müsste ich erheben. Ich kann im Moment auch keine Antworten geben zur Geschlechterverteilung. Ich will das erheben lassen, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt und sichere Ihnen zu, dass Sie da eine wie auch immer geartete Antwort bekommen. Aber nochmal, es gibt diverse Gründe für das Beenden. Das Zweite, die Frage, die mich ein wenig mit Verlaub irritiert, weil sie mehr und mehr immer in die Suche nach persönlichen Verantwortung geht. Ich weiß das gar nicht, ob der Leiter der Fachinspektion Ausbildung oder Fortbildung jetzt an diesen Veränderungsprozessen teilnimmt. Aber ich gehe fest davon aus, ich würde das für äußerst fragwürdig halten, wenn das nicht der Fall wäre. Fakt ist, das ist von Herrn Höß so beauftragt und mit mir besprochen, die Untersuchung, die der Minister angesprochen und beauftragt hat, verantwortet die neue Behördenleitung. So, und die neue Behördenleitung heißt seit Anfang August bzw. Anfang September, das haben wir in der Presse auch entsprechend bekannt gegeben, Frau Freier, die seit August da ist, und Herr Wegsen, der seit Anfang September da ist, die verantworten diese Prozesse. Und ich Wie gesagt, mir würde kein vernünftiger Grund einfallen, die Leitungsperson aus der Fachinspektion Ausbildung da jetzt nicht zu beteiligen. Das würde ich für schwierig halten. Ich kenne auch keinen Vorwurf, der quasi hier konstruiert wird, dass dort sich Personen für derartige Untersuchungen diskreditiert hätten. Aber nochmal, das läuft unter der Verantwortung der neuen Behördenleitung. Die Frage nach weiteren Fällen, natürlich haben wir uns diese Frage auch gestellt. Vielleicht die erste Antwort. Die Antwort in Ihrer ursprünglichen kleinen Anfrage aus Mai, dass es weitere Distanzunterschreitung oder Distanzunterschreitung gegeben hat, die habe ich in der Erinnerung so verstanden, hätte hier vielleicht tiefer auf den Grund gehen müssen, dass es natürlich Maßnahmen auch unterhalb der disziplinarrechtlichen und beamtenrechtlichen Schwelle gibt, wo Ausbilder mal dazwischen gehen müssen und zu jungen Menschen sagen, halt bis hierher und nicht weiter. Das habe ich damals unter das Thema Distanzunterschreitung oder Überschreitung subsumiert. Und wir haben damals auch nicht dazu nachgefragt, ob es da weitere konkrete Fälle gibt. Ich habe mir mittlerweile vorlegen lassen, aus der PDAFB retrospektiv betrachtet, die Vorwürfe, die wir ansonsten in sonstigen Disziplinarverfahren dort haben untersuchen lassen, dort sind keine weiteren Vorfälle, die die Qualität erreicht haben, also jetzt in Bezug auf das Verhältnis von Ausbildern und Auszubildenden, über die wir hier gesprochen haben. Es gibt Fälle von erheblichem Gewicht, aber sie betreffen nicht das Verhältnis Ausbilder, Auszubildende. Den Sachstand kann ich hier mitteilen. Aber nochmal der Hinweis damals in der Beantwortung Ihrer kleinen Anfrage, weitere wenige Fälle von Distanzunterschreitung, der ging nach meiner Erinnerung tatsächlich auf Erkenntnisse, auf Erfahrungswissen von Betroffenen zurück, dass es immer mal wieder, das wird auch in Zukunft so sein, notwendig ist, dass Ausbilder, dass Führungsverantwortliche bei bestimmten Situationen mal eingreifen und sagen, hallo, hier, das geht so nicht, hier setzen wir Grenzen und beenden dort einen Zustand, der für uns kritikwürdig ist.
Okay. Herr Dr. Breyer.
Ja, danke für die Informationen. Wenn ich nochmal nachfragen darf zu der letzten Sache, die Sie angesprochen haben. Die Frage damals betraf ja sogenannte Distanzunterschreitungen zwischen Ausbildungspersonal und Auszubildenden, Aus- und Fortzubildenden. Ja, also es bezog sich schon genau auf das Verhältnis. Und Sie haben jetzt erklärt, es hätte sonst keine disziplinarrechtlichen Vorwürfe dieser Schwere gegeben. Aber ja, die Frage war ja einfach nach Vorfällen, ob disziplinarrechtlich verfolgt wurde oder nicht, ist ja die Frage eher. Ne? Können Sie nochmal darstellen, ob sich noch um Einzelfälle handelt, also ob Sie das heute noch so bewerten würden und um welche Fälle es sich da handelt? Und schließlich nochmal die Frage aus dem Berichtsantrag von mir. Gibt es schriftliche Anforderungen an die fachliche, pädagogische und charakterliche Qualifikation von Ausbildern? Und gibt es Qualitätsstandards und ein Qualitätsmanagement an der Einrichtung?
Also ich glaube, die erste Frage nach meiner Erinnerung, ich habe sie beantwortet. Ich wüsste tatsächlich nicht, was ich da jetzt noch ergänzen kann. Zur zweiten Frage, ja, es gibt ein Anforderungsprofil, das für Fachlehrerinnen und Fachlehrer beschrieben ist. Das nutzen wir auch für entsprechende Stellenausschreibungen. Da ist unter anderem aufgeführt, kann man ein paar Sachen zitieren, Befähigung zur leitbildorientierten Betreuung von Auszubildenden, Selbstständigkeit, soziale Kompetenz, analytisches Denkvermögen, vielseitige Rechts- und Fachkenntnisse. Also es gibt ein solches Profil, das wird auch abgeprüft in Stellenbesetzungsverfahren. Es gibt im Hinblick auf Qualitätsmanagement Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche. Es gibt natürlich Wahrnehmung. Es gibt den Sachverhalt, selbstverständlich, dass sich Vorgesetzte auch nun nicht jeden Tag, aber bei Gelegenheit oder bei Erforderlichkeit auch einen eigenen Eindruck von der Unterrichtsleistung, der Ausbildungsleistung der dortigen Fachlehrer verschaffen. Ich bin sehr sicher, um das deutlich zu sagen, dass auch genau dieser Punkt in der Betrachtung oder in der Überprüfung der jetzt erteilten Aufträge liegen wird. Also zu Recht, denke ich, haben wir darüber vorhin gesprochen, an dem Einzelfall, der jetzt in Rede steht, dass wir Zweifel haben, ob diese Person geeignet gewesen ist, dort Ausbildung zu machen. Und diese Erkenntnis nutzen wir natürlich jetzt auch in den Prüfauftrag. Ich habe das gesagt, den Herr Wilks und Frau Freier verantworten, um auch zu prüfen, welche absichernden Qualitätsstandards und Evaluationsmöglichkeiten können wir in das Verfahren auch einbringen. Das werden wir tun und das wird sehr sicher Gegenstand der Überprüfung auch sein.
Ja, dann zu meinen letzten Fragen. Zum einen ist es richtig, dass nach Bekanntwerden der jüngsten Sachverhalte Bewerbungen zurückgezogen worden sind von Personen, die sich eigentlich beworben hatten für den Polizeidienst, die das jetzt aber zurückgezogen haben. Zweite Frage ist, gibt es Richtlinien, wonach Beamte verpflichtet sind, schwerwiegendes Fehlverhalten auch zu melden von Kollegen, auch um sie abzusichern, wenn sie das tun? Und die dritte Frage ist, habe ich Sie richtig verstanden, Herr Minister, vorhin, dass Sie quasi kritisiert haben, die öffentliche Diskussion, dass eben Einzelfälle genutzt würden, die komplette Organisation zu diskreditieren, dass es sich um kleine Dinge handle, dass Sie also quasi das Problem in der öffentlichen Diskussion sehen und nicht in den Entscheidungen selber?
Also, die Beantwortung zu den ersten beiden Fragen, Herr Dr. Breyer, mir sind keine Fälle bekannt, nach denen Bewerbungen zurückgezogen worden sind, mit der Begründung, ich kann jetzt nicht mehr guten Gewissens bei der Polizei arbeiten oder mich dem Auswahlverfahren stellen. Ich weiß darüber nichts, dass auch das, erkläre ich hier, ein relativ normaler Fall ist in der Vielzahl von Bewerbungen, dass dort auch welche zurückgezogen werden. Das ist so, wie es ist. Das findet jedes Jahr statt. Aber zu der Motivation kann ich wenig sagen. Und das Zweite, die Frage, gibt es eigentlich eine Verpflichtung, für Beamte Fehlverhalten Dritter anzuzeigen? Diese Verpflichtung findet sich in den Beamtenpflichten des Landesbeamtengesetzes wieder. Selbstverständlich, natürlich ist da auch etwas mit dem, ist da auch eine Relation festzustellen in der Schwere des entsprechenden Vorwurfs. Aber grundsätzlich gibt es eine solche Pflicht. Und diese Pflicht bedeutet, dass natürlich abseits strafrechtlicher Verpflichtungen natürlich solche Dinge auch mitzuteilen sind und gegenüber dem Vorgesetzten darzulegen sind. Also das ist herzuleiten aus den Bestimmungen des Landesbeamtengesetzes. Die braucht es dazu nicht, weil wir in unseren Ausbildungsgängen auch Dienstrecht unterrichten. Und das ist ein Grundsatz, der dort auch mitgeteilt wird, dass das nochmal eine Selbstverständlichkeit ist, sowas zu Selbstverständlichkeit
und umgedreht wird an der Stelle. Natürlich sind das Sachverhalte, die nicht sein dürfen, die nicht akzeptabel sind, Übergrifflichkeiten und Distanzunterschreitungen, die genau mit den Maßnahmen, die wir in unserer Organisation haben, zu betrachten sind, mit Vorermittlungsverfahren, gegebenenfalls Disziplinarverfahren, wo es notwendig und geboten ist, mit staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren und gegebenenfalls dann auch mit den entsprechenden strafrechtlichen, disziplinarischen oder, wie wir es an anderer Stelle auch gehört haben, Beamtenrechtlichen Sanktionen. Ich glaube, da gibt es einen hinreichenden Katalog und genau das ist auch hier an der Stelle geschehen. Also ich verwehre mich dagegen, dass ein Eindruck vermittelt wird, es herrsche Sodom und Gomorra und jeder mache, was er wolle und es gäbe nicht eine Systematik in unserer Verwaltung, die mit diesen Sachverhalten vernünftig umgehen kann. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt diese Vorfälle, die sind klar und deutlich von uns beschrieben und die werden auch entsprechend bearbeitet und natürlich darf darüber auch berichtet werden. Das ist ja auch gut und richtig in unserer Gesellschaft, in unserer gesamten gesellschaftlichen politischen Systematik. Darüber darf auch hier im Innen- und Rechtsausschuss im Landtag diskutiert werden. Das soll auch gerne so sein. Was ich gesagt habe, ist, dass ich mich aber dagegen verwehre, dass aus dieser Betrachtung der einzelnen Fälle und der entsprechenden strafrechtlichen, disziplinarischen, meinetwegen auch medialen Behandlung es dazu führt, dass wir dieses soweit, ich sag mal, beschleunigen und das durchaus ja durch auch Beiträge, die Sie dazu auch leisten an der Stelle, dass wir in eine Situation kommen, dass eben diese gesamte Organisation nach innen beunruhigt und verunsichert ist, aber natürlich auch in der Wahrnehmung in unserer Gesellschaft sich eine Entwicklung abbildet, die absolut nicht gerechtfertigt ist. Ich will das hier noch einmal ganz, ganz deutlich sagen. Es ist nicht gerechtfertigt, unsere gesamte Organisation in ihrem Verhalten, in ihrem Auftreten, in ihrer Ausbildung, in ihrer Leistungsfähigkeit in Frage zu stellen. Ganz im Gegenteil. Die machen einen tollen Job von Beginn in der Ausbildung hin über den weiteren Verlauf in all den Herausforderungen, vor denen die einzelnen Kolleginnen und Kollegen stehen. Und wo es Fehlverhalten gibt, und das gibt es natürlich auch, weil auch unsere Polizei ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ist, ist dieses zu beleuchten, ist dieses zu betrachten und gerne auch von Kolleginnen und Kollegen zu benennen. Das war ja eben Ihre Frage, wenn sowas irgendwo auffällig ist, diese Dinge dann auch natürlich zu bearbeiten. Das darf auch nicht passieren, dass innerhalb einer Organisation das nicht bearbeitet wird. Alles völlig einverstanden an der Stelle, aber ich wehre mich dagegen, dass wir hier in einen Generalverriss hineinkommen, der uns am Ende in der Situation tatsächlich allgemein politisch, gesellschaftlich wirklich mehr schadet, als dass er uns nutzt.
Gut, vielen Dank. Herr Dr. Bernstein, Sie hatten, glaube ich, noch Fragen.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Aus der Schilderung eben, was das Profil für Ausbilder angeht, ergibt sich für mich noch eine Frage, und zwar hatten Sie vorhin dargestellt, dass in der Personalentscheidung den betreffenden Ausbilder zurückzuholen an die Schule, das eine falsche Schlussfolgerung im Zusammenwirken PDAFB und Landespolizeiamt gewesen sei. Was die menschliche Eignung angeht, kann es da gar keine Diskussion geben. Ist denn mit Blick auf die fachliche Eignung zu dem Zeitpunkt wären da Alternativen gewesen oder ist das möglicherweise der Grund gewesen, weshalb man trotz allem auf diesen Kollegen zurückgegriffen hat?
Also fachlich, das ist meine Erkenntnis, ist der dort in Rede stehende Kollege unbestritten, mit guten Leistungsbildern abgebildet, aber trotzdem, ein noch so großer Personalbedarf oder eine noch so große Not darf ja nicht dazu führen, dass wir, wenn wir Zweifel haben über eine charakterliche Festigkeit eines Mitarbeiters, dass wir sagen, wir geben ihn jetzt sehenden Auges in ein Risiko. Das ist, glaube ich, der Mangel. Ich sage nochmal, das kann ja trotzdem ein guter Polizist sein. Der kann ja trotzdem irgendwo auf dem Revier in einer Ermittlungsdienststelle tolle Arbeit machen. Vielleicht auch mit der Bewertung, das trifft in diesem Fall wohl ausdrücklich nicht zu, aber vielleicht mit der Bewertung, das ist ein einmaliger Ausrutscher gewesen. Aber wenn Sie mich fragen, und das habe ich auch erörtert mit beiden Dienststellen, mit dem Sachverhalt, der dort in Rede stand, glaube ich, ist es ein Fehler gewesen, ihn zurückzuholen. Und da haben wir die nötige Sensibilität vermissen lassen. Und dafür ist auch, das hat auch keine Rolle gespielt und hätte es auch nicht spielen dürfen, dafür ist auch die Reklamierung eines besonderen Personalbedarfs kein Rechtfertigungsgrund.
Weitere Wortmeldung. Ach, Frau Lange, hatten Sie sich noch gemeldet? Nee. Nee, das war. Ich hatte. Dann liegen mir tatsächlich keine weiteren Wortmeldungen vor, sodass wir diesen Tagesordnungspunkt fast beschließen können. Wobei noch im Raum die Frage steht: Herr Dr. Breyer hatte vorhin ja mal einen Auftrag an den Wissenschaftlichen Dienst oder den Wunsch nach einem Auftrag an den Wissenschaftlichen Dienst geäußert. Meine Frage ist, ob weiter daran festgehalten wird und ob Sie das vielleicht noch mal formulieren könnten, konkret, wie der Auftrag lauten sollte, damit wir dann im Ausschuss darüber eine entsprechende Abstimmung erzielen können, auch ob das auch vom Ausschuss getragen und gewünscht wird.
Ja, die Frage ist einfach, ob es zulässig ist, dass Anwärterstellen nicht aufgrund einer besten Auslesung vergeben werden, sondern um Personen einzustellen, denen eine Zusage gegeben wurde, entgegen der besten Reihung sozusagen. Ob das zulässig ist, die Stellen auf die Art und Weise ohne besten Auslese zu besetzen. Oder Stellen, abstrakt muss ich ja sprechen.
Fragenkomplex. Ich würde darüber entweder nach Wortmeldungen fragen oder darüber abstimmen. Frau Lange hat signalisiert, dass sie auch in der Lage wäre, jetzt schon abzustimmen. Habe ich so interpretiert, wie Sie mögen.
Also nur vielleicht ganz kurz, weil darin ja eine Unterstellung sozusagen verborgen ist, die ich nicht mittragen werde. Und insofern wäre das die Begründung dafür, den Antrag abzulehnen. Also nur als Begründung für das Abstimmungsverhalten.
Herr Breyer.
Dann habe ich natürlich eine Frage an die Landesregierung, um diese Unterstellung auszuräumen. Habe ich Ihren Bericht richtig verstanden, Herr Minister, dass diese 53 Anwärterstellen, von denen Sie schreiben, eben nicht mit den Personen besetzt wurden, die auf der Rangliste sozusagen auf Platz 400 bis 453 stehen, sondern dass da Personen genommen wurde, die weiter hinten stehen? Man hört ja auch in Presseberichten, dass da Personen übergangen worden sind, die da quasi auch dagegen rechtlich vorgehen sollen. Habe ich das richtig verstanden oder sind die nach besten Auslese vergeben worden?
In der Tat ist es so, dass wir 400 Ausbildungsplätze nach besten Auslese vergeben haben und übrige Stellen nach entsprechender Zusage, vorzeitig gegebener Einstellungszusage vergeben worden sind, die nicht alle sich im Bereich der besten Auslese 1 bis 400 befinden. Das ist insoweit zutreffend.
Herr Dr. Breyer.
Eine Nachfrage, Herr Minister. Ich meinte nicht besten Auslese 1 bis 400, sondern ich meinte besten Auslese 401 bis 453. Das heißt, die Reihung ist nicht fortgesetzt worden. Ist das richtig?
In der fortgesetzten Reihung gibt es in der Tat Personen, die nicht berücksichtigt worden sind. Es sind in der Tat dann diejenigen nur noch berücksichtigt worden, die in der Tat dann auch im Oktober 2015 eine Einstellungszusage für August 2016 erhalten haben. Das ist richtig. Das kann ich im Moment gar nicht sagen, das wird Herr Mulak gegebenenfalls beantworten können. Es gibt Nachfragen natürlich nach dem Verfahren, weil wir das ja öffentlich gemacht haben. An der Stelle von Klagen ist mir im Moment nichts bekannt.
Klage gibt es noch nicht, es gibt ich sage das mal sehr vorsichtig, die Ankündigung von Rechtsmitteln im sehr niedrigen einstelligen Bereich. Aber es gibt noch keine Klage, die mir bekannt ist, Herr Dr. Mayer.
Aber ich glaube, es ist hier begründet worden, ein Abstimmungsverhalten. Herr Harms?
Nochmal, trotzdem bleibt es dabei, weil das Verfahren ja nicht so gewählt worden ist, weil man bewusst Leute nicht nehmen wollte und die Reihung bewusst so vorgenommen hat, sondern weil es in dem Verfahren Schwierigkeiten gegeben hat. Das ist ein Unterschied zu einem bewussten, was Sie hier insinuieren, bewusst, dass man Leute übergangen hat. Das ist ja in dem Fall nicht gewesen und deswegen kann ich einer solchen Fragestellung in gar keinem Fall zustimmen. Das schließt ja nicht aus, dass der Kollege Breyer seine Fragen in irgendeiner Form formuliert und sich an den wissenschaftlichen Dienst wendet. Das kann er dann auch öffentlich machen, was er da fragt, wenn er da Lust und Laune zu hat. Aber ich finde nicht, also aus meiner Sicht, dass ich einem solchen Ansinnen zustimmen kann, weil so wie er das schildert, ist es nicht gewesen.
Gut, vielen Dank, Herr Harms. Herr Dr. Breyer hatte sich nochmal gemeldet. Ansonsten, da weder hier neue Argumente da sind, würde ich Ihnen das Wort nochmal geben und würde dann zur Abstimmung kommen, weil ich glaube, sonst drehen wir uns ein bisschen Kreis und wir haben noch eine ehrgeizige Tagesordnung immer noch vor uns. Also ich würde sagen, dann können wir auch zur Abstimmung kommen. Herr Dr. Breyer.
Niemand wirft dem Minister vor, hier bewusst gehandelt zu haben oder sozusagen bewusst sich darüber hinwegzusetzen. Aber es geht halt um die Frage, konnte das Problem so gelöst werden, wie es gelöst worden ist? Ist es überhaupt rechtskonform, zusätzliche Stellen ohne besten Auslese nur aufgrund von Zusagen zu vergeben oder hätte man die Zusagen einkassieren müssen? Das ist einfach die Rechtsfrage. Und ich denke, wir haben alle ein Interesse daran, nicht nur meine Fraktion, weil wenn es nicht rechtskonform ist, dann kommen ja schon entsprechende Konsequenzen auf uns zu. Ne? Wir haben schon gehört, entsprechende Klageandrohungen und so weiter. Deswegen würde ich mich freuen, wenn der gesamte Ausschuss diese Frage klären lassen könnte.
Gut, ich glaube, weiteren Austauschbedarf sehe ich jetzt nicht. Herr Dr. Breyer hat sein Anliegen nochmal verdeutlicht und ich denke, wir können darüber abstimmen lassen, ob der Ausschuss diesem von Herrn Dr. Breyer vorgetragenen Wunsch, den wissenschaftlichen Dienst entsprechend zu beauftragen, teilt. Wer dafür ist, den bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der Piraten. Wer ist dagegen? Das sind alle anderen Fraktionen, wenn ich das richtig sehe. Damit ist dieser Antrag abgelehnt worden. Und wir können, glaube ich, auch diesen Tagesordnungspunkt jetzt beschließen und die Berichte so erstmal zur Kenntnis nehmen. Vielen Dank. Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 6, Bericht der Landesregierung zur Entwicklung der Kriminalität im Bereich Wohnungseinbruchsdiebstahl. Das ist ein Antrag.